Abraham geht eigene Wege, ist die Überschrift über die heutige Predigt, über diese Begebenheit aus dem Leben Abrahams, wie wir schon einleitend ein bisschen gehört haben. Ich möchte euch hineinnehmen in diese Begebenheit und zu Beginn euch eine Frage stellen. Stellen wir uns vor, wir machen einen Glaubensschritt. Das ist also, du hast das schon kurz angesprochen, es gibt Glaubensschritte im Kleinen, es gibt aber auch Glaubensschritte im Großen. Ich kann schon vorwegnehmen, Abraham hat einen Riesenschritt gemacht, ob es ein Glaubensschritt war oder nicht, das werden wir dann sehen. Nehmen wir an, wir machen einen Glaubensschritt, wir treffen eine Entscheidung, zum Beispiel in unserem Job, weil wir merken, der Job frisst uns auf, wir wollen mehr Zeit haben für das Reich Gottes, für die Gemeinde, für den Dienst im Reich Gottes, wie auch immer. Vielleicht haben wir ein Anliegen, dass wir eine biblische Ausbildung machen, eine biblische Weiterbildung machen, was auch immer. Und wir treffen eine Entscheidung und machen einen Glaubensschritt, weil wir glauben, dass Gott etwas mit uns vorhat. Oder vielleicht sind wir gerade zum Glauben gekommen. Auch der Weg der Bekehrung, das ist ein Glaubensschritt, wo wir Dinge aufgeben, die wir bisher gehandhabt haben, wie wir bisher gelebt haben, und wir wollen Jesus nachfolgen. Und das hat zur Konsequenz, dass du einfach Dinge lässt und andere tust. Du machst einen Glaubensschritt. Und inmitten dieses Prozesses, deines Glaubensweges, erlebst du plötzlich eine Not. Plötzlich tritt in dein Leben etwas ein, mit dem du überhaupt nicht gerechnet hättest. Ein Schicksalsschlag, eine Krankheit, eine Veränderung im Job im Sinne, dass du vielleicht gekündigt wirst oder irgendetwas. Das heißt, du machst einen Glaubensschritt und erlebst dann eine Not, wo du sagst, was soll das? Und das ist die Situation von Abraham, der ja einen gewaltigen Glaubensschritt im positiven Sinn gemacht hat, indem er aus seiner Heimat weggezogen ist, Ur in Chaldäa, eine hochentwickelte Stadt. Menschlich gesehen gab es keinen Grund, dort wegzugehen. Es gab dort alles. Wellness, gutes Essen, tolle Restaurants, Kultur. Und Gott sagt zu ihm, zieh weg, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham tut es. Wir haben gesehen, dass er dann in dieses Land gekommen ist. Er hat sich zuletzt hier aufgehalten und ist dann, also Bethel, dieser Region nördlich von heutigen Jerusalem, und ist dann immer weiter in den Süden gezogen, in den sogenannten Negev. Das ist eine gebirgige, wüstenartige Region. Dorthin war er unterwegs und da befindet er sich jetzt. Und jetzt lesen wir den dazugehörigen Text aus dem ersten Buch Mose, 12, die Verse 10 bis 20. Es entstand aber eine Hungersnot im Land. Das ist genau das Problem. Kaum ist er dort, entsteht eine Hungersnot. Da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben, denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten hineinzukommen, sagte er zu seiner Frau Sarai, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Ansehen bist. Von schönem Aussehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, sie ist seine Frau. Dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Sag doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht um deinetwillen und meine Seele deinetwegen am Leben bleibt. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und die Hofbeamten des Pharao sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao. Und die Frau wurde in das Haus des Pharao geholt. Und er, also Pharao, tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er bekam Schafe und Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Der Herr aber schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen, der Frau Abrams. Da ließ der Pharao Abram rufen und sagte: Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer, die geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Amen, das ist Gottes Wort. Ich möchte drei Dinge ansprechen in dieser Predigt. Erstens einmal diese Hungersnot. Was hat es mit dieser Hungersnot auf sich? Dann zweitens, wie begegnet Abraham diesem Problem? Was ist sein Lösungsansatz, um aus der Situation rauszukommen? Und zuletzt, wie greift Gott in die Situation ein, um die Situation wirklich zu retten und wirklich zu lösen? Beginnen wir mit dieser Hungersnot und vielleicht erinnert sich der eine oder andere an die Predigt über Psalm 73. Das ist ja unser diesjähriger Jahresvers aus dem Psalm 73. Und dort haben wir gehört, dass der Psalmist sagt, den Ungläubigen geht es besser als mir. Also er hat wirklich in diesem Psalm 73, dieser Psalmist war wirklich am Tiefpunkt seines Glaubenslebens, hat gesagt, was hat das für einen Sinn? Den Ungläubigen geht es besser als mir. Und ähnlich kann sich Abraham das überlegt haben. Jetzt ziehe ich da aus Ur in Chaldea, wo alles picobello war, komme in dieses Land. Das war ja im Vergleich zu Ur in Chaldea unterentwickelt, Und jetzt habe ich eine Hungersnot auch noch. Also auch er kann sich denken, was habe ich von all dem? Und eine erste Beobachtung, die wir an dieser Stelle treffen müssen und die ganz wichtig ist, ist die, dass wir sehen, dass Nöte, Schwierigkeiten im Leben, und zwar wirklich existenzielle Schwierigkeiten im Leben, nicht der Beweis dafür sein muss, dass wir nicht im Willen Gottes leben würden. Abraham ist im Willen Gottes gewandelt und hat diese existenzielle Not erlebt. Denn vielfach wird argumentiert, wenn wir Gottes Wege gehen, dann werden wir gesegnet, wobei man definieren muss, was bedeutet Segen. Und andererseits, wenn wir nicht im Willen Gottes gehen, dann haben wir halt die Probleme. Das ist ein ganz normales menschliches Denken. Und wir sehen aber, dass in dieser Geschichte die Dinge komplett auf den Kopf gestellt werden. Denn Abraham wird irdisch gesehen gesegnet. Wir haben gelesen, der Pharao, der hat ihm Schafe, Rinder, Esel, Knechte, Mägde, Eselinnen, Kamele gegeben. Unglaublicher Segen, oder? Das ist doch super. Nein, das ist kein Beweis dafür, dass Abraham im Gehorsam gelebt hat und im Glauben gelebt hat. Also wir sehen, die Dinge werden irgendwie auf den Kopf gestellt. Und das ist gar nicht so einfach für uns, weil auch wir uns fragen, wann wir in Situationen sind, wo es uns schlecht geht, wie soll ich das einordnen? Und wie gesagt, es ist nicht immer so einfach. Die ganze Predigtserie steht ja unter dem Aspekt des Glaubens Abrahams. Er ist unser Glaubensvorbild und es ist die Frage, was können wir hier über den Glauben Abrahams lernen? Ich würde mal sagen, wir können lernen, dass Gott dem Abraham eine Glaubensprüfung zugemutet hat. Es war eine Glaubensprüfung und unter diesem Aspekt sollten wir das betrachten. Genauso wie in diesem Psalm 73 ich in der Predigt versucht habe darzustellen, dass ja Gott es wichtiger ist, uns als Persönlichkeit zu verändern, uns reifen zu lassen, dass wir geheiligt werden, dass wir seinem Wesen ähnlicher werden, das ist Gott viel, viel wichtiger, als dass wir, dass es ihm, uns immer nur gut geht. Und Jakobus, der Bruder des Herrn, sagt, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen oder Glaubensprüfungen kommt. Ein bisschen ein schwieriger Gedanke für uns, oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, gewisse Glaubensprüfungen bräuchte ich nicht. Aber Gott kennt mich besser als ich mich selbst und dafür bin ich dankbar. Und darum wollen wir lernen, die Dinge von Gott anzunehmen. Ich muss aber auch sagen, das ist jetzt, um das ganze Wirrwarr komplett zu machen, Probleme im Leben können durchaus die Folge von Sünde sein. Also das ist, ihr seht, das ist wirklich nicht so einfach, dass wir gewisse Situationen beurteilen, und ich möchte zumindest ein paar Prinzipien weitergeben, wie wir in solchen Situationen vorgehen können, um herauszufinden, was ist es jetzt nun? Das erste biblische Prinzip ist das, dass wir prüfen, ob es für die Situation, in der wir uns befinden, ein biblisches Prinzip gibt. Da sollte man die Bibel gut kennen, damit man sich fragen kann, gibt es ein biblisches Prinzip, das auf meine Situation zutrifft? Und ich sage bewusst Prinzip, weil in der Bibel ist nicht alles beschrieben, was es gibt in diesem Leben, aber viele, viele Prinzipien sind beschrieben. Diese Prüfung geschieht unter Gebet. Also alles, was ich als Gläubiger mache, geschieht unter Gebet. Ich prüfe im Gebet das Wort Gottes. Das ist das erste biblische Prinzip. Das zweite Prinzip ist, dass ich mich frage, wie denken andere Geschwister über meine Situation? Und hier möchte ich betonen, reife Geschwister, zum Beispiel Älteste in einer Gemeinde, Seelsorger in einer Gemeinde, wie denken die über meine Situation? Können sie mir einen Rat geben? Können sie mir helfen? Und Geschwister, das ist sehr, sehr wichtig, denn Gott hat uns in eine Gemeinschaft gestellt, damit wir ein Gegenüber haben. Genauso wie ein Mann in seiner Frau ein Gegenüber hat, haben wir als Glaubensgeschwister in der Gemeinde ein Gegenüber, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und wir müssen uns davor bewahren, nur zu den Menschen zu gehen, die gleich ticken wie ich selbst. Sondern, wie gesagt, gehen wir zu denen, die eine Reife im Glauben haben, die mir helfen können, eine Situation zu beurteilen. Und ich habe schon so manchen wirklich guten Rat bekommen, der mir sehr, sehr geholfen hat. Auch das mache ich mit Gebet, weil Ratschläge von Menschen können sehr unterschiedlich sein. Und der dritte Aspekt ist dann der, dass wenn ich aufgrund des Wortes Gottes, aufgrund meiner Auseinandersetzung mit Geschwistern zu einem Ergebnis komme, dann gehe ich. Das ist auch wichtig. Dann gehe ich in dem Bewusstsein, dass Gott da ist. Ich bete immer wieder, bewahre mich vor falschen Wegen. Gott, ich gehe jetzt diesen Weg. Bewahre mich davor, wenn er falsch ist. Das dürfen wir beten. Gott liebt uns. Das ist eine kurze Einleitung zu dieser Thematik der Hungersnot. Der Not, der existenziellen Not. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Wie versucht Abraham, die Problematik zu lösen? Und ich meine, es ist ganz klar. Hier habe ich Hunger, dort gibt es was zu essen, also gehe ich dorthin, wo es was zu essen gibt, oder? Völlig logisch. Eins und eins ist zwei. Hier nun die Landkarte vergrößert. Wie gesagt, Abraham hat sich ungefähr hier im Land Kanaan aufgehalten. Er zieht immer weiter in den Süden und dann in der Hungersnot zieht er nach Ägypten. Vielleicht hier, das sind so die so das Nildelta. Und das Besondere an Ägypten war eben, dass Ägypten viel weniger anfällig war für Hungersnöte wegen des Nils. der ein gewaltiger Fluss war und der das Land fruchtbar gemacht hat. Entlang des Nils war es fruchtbar. Und so geht er dorthin, aber das geht nicht auf. Er kommt in ein Desaster. Im ersten Moment glaubt er, das ist die Lösung. Nach seiner menschlichen Logik glaubt er, das ist die Lösung. Und hier können wir gleich lernen, im Glauben gibt es eine andere Logik. Es gibt eine Glaubenslogik, es gibt eine menschliche Logik. Und seine Logik führt ihn in große Schwierigkeiten und führt auch dann dazu, dass er Methoden anwendet, die alles andere als von Gott als positiv angesehen werden. Das Erste, was wir hier sagen müssen an seinem Weg, ist das, Abraham hatte keinen Auftrag von Gott dazu, nach Ägypten zu gehen. Gott hat gesagt, geh nach Kanaan. Das war der Auftrag Gottes. Er hatte null Auftrag, nach Ägypten zu gehen. Gott hat nichts davon gesagt. Das ist das Prinzip des Wortes Gottes. Und Abraham hat in dieser Phase seines Glaubenslebens dieses Prinzip nicht wirklich hochgehalten. Er hat nicht darauf vertraut, dass Gott ihn dort, wo er jetzt ist, bewahren kann, ihn versorgen kann, sondern er ist eigene Wege gegangen und er bewegt sich außerhalb des Plans Gottes und geht nach Ägypten. Und für uns Bibelleser ist natürlich bei Ägypten da leuchten die Warnlampen rot, oder? Ägypten ist der Ort der Unterdrückung des Volkes Gottes, aus dem Gott sein Volk herausretten musste, später dann, ein paar Jahrhunderte später. Ägypten ist der Inbegriff der Feindschaft gegen Gott. Aber das wusste Abraham alles noch nicht zu dem Zeitpunkt, das müssen wir einfach sagen. Also ihr seht, wie gut es uns geht, was wir alles wissen im Vergleich zu einem Abraham. Und tatsächlich hat diese ganze Geschichte auch eine tiefe prophetische Bedeutung. Auf das werde ich heute nicht groß eingehen, aber ich möchte euch zumindest zeigen, dass diese Geschichte eine tiefe prophetische Ebene hat. Und zwar sehen wir, Abraham erlebt eine Hungersnot, zieht nach Ägypten, er wird in Ägypten bedrängt, Gott sendet Plagen, Gott rettet Abraham und seine Familie aus Ägypten. Er zieht aus mit großen Gütern, als reicher Mann zieht er aus und er kehrt in das Land der Verheißung zurück. Und all das geschieht ein paar Jahrhundert später exakt gleich. Israel zieht nach Ägypten wegen einer Hungersnot. Jakob mit seinem ganzen Tross zieht nach Ägypten wegen einer Hungersnot. Der große Unterschied ist aber der, dass dort Gott dem Jakob das befohlen hatte. Hier nicht. Das ist ein großer Unterschied. Sie ziehen nach Ägypten, dann werden sie in Ägypten bedrängt. Der Pharao, der den Josef, den Sohn Jakobs, nicht mehr kannte, bekam die Panik über dieses Volk, das sich da ausbreitet, und er begann, die Söhne, also die Neugeborenen, männlichen Neugeborenen, zu töten. Schwere Bedrängnis, und Gott rettet sein Volk durch Plagen hindurch aus Ägypten. Und Israel zieht mit großer Habe, dass die Ägypter den Israeliten geben, aus. Und sie ziehen in Richtung verheißenes Land. Das ist eine prophetische Ebene, über die ihr nachdenken könnt, aber wir sehen, dass nichts zufällig in der Bibel ist. Alles, was in der Bibel steht, hat einen sehr, sehr tiefen Sinn. Und auch 1500 Jahre später geschieht etwas Ähnliches, nämlich ein anderer Josef zieht mit seiner Familie nach Ägypten. Das ist der Mann der Maria, wo Gott zu ihm sagt, geh nach Ägypten, um dich in Sicherheit zu bringen vor diesem rachsüchtigen und brutalen König Herodes. Und das Dramatische an der Geschichte, als Josef mit Maria und Jesus nach Ägypten zieht, ist, dass die gesamte Geschichte auf den Kopf gestellt wird. Plötzlich ist im verheißenen Land ein König, der die Kinder umbringt. Plötzlich wird das Land Kanaan zu einem Ägypten und der Sohn Gottes muss vom verheißenen Land nach Ägypten fliehen. Also eine komplette Verkehrung der ganzen Situation. Aber wir haben hier eine prophetische Ebene. Welche Alternativen hätte es gegeben für Abraham? Die eine habe ich schon kurz angesprochen, hätte im Land bleiben können, ausharren, Vertrauen darauf, dass Gott ihn versorgt. Er hätte aber auch beten können. Er hätte Gott befragen können. Also wir lesen nichts davon. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er es nicht gemacht hat. Und ich sehe darin aber auch dieses Wachstum im Glauben. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jung im Glauben, als wir jung im Glauben waren, haben wir gewisse Dinge einfach gemacht. Heute bin ich viel vorsichtiger mit meinen Entscheidungen. Ich bete, ich frage Gott, ist das dein Wille? Und auch später dann in der Geschichte Abrahams im Kapitel 18 sehen wir, dass Abraham sehr wohl intensiv mit Gott ringt und Gott bittet um seinen Neffen Lot. Letztlich, und so sehen wir, dass der Glaube wachsen muss. Leider wendet Abraham auch sehr weltliche, menschliche, irdische Methoden an. Er wird, je näher sie nach Ägypten kommen, immer ängstlicher. Was wird mir geschehen? Er sagt, wenn ich da runterkomme und die Ägypter sehen meine schöne Frau Sarah, damals hat sie noch Sarai geheißen, dann bringen sie mich um. Ich habe keine Ahnung, inwieweit das wirklich eine reelle Gefahr war. Ich weiß es nicht, ob das damals so zu und her gegangen ist. Vielleicht waren es auch seine persönlichen Sorgen, einfach auch diese Unsicherheit, in der er sich bewegt hatte. Er war voller Sorgen, er war voller Ängste. Das ist sehr schade. Weil dort, wo wir im Willen Gottes sind, brauchen wir keine Angst haben, auch wenn es stürmisch zu und her geht. Und um dieser Angst Herr zu werden, wendet er eine List an, eine Halbwahrheit, eigentlich eine Lüge, indem er sagt, du komm Sarah, sag einfach, du bist meine Schwester. Sie hat ja noch keine Kinder, von daher war das noch relativ gut möglich. Sag einfach, du bist meine Schwester. Später lernen wir, dass Sarah tatsächlich seine Halbschwester war. Also es ist so eine Halbwahrheit, keine glatte Lüge, aber es ist eine glatte Lüge, weil das Ergebnis ist genau das, was er provoziert hat in gewisser Weise. Und wir dürfen dem Abraham nicht zu viel negative Motive unterstellen. Ich habe mir sagen lassen, dass in der damaligen Kultur die Brüder eine sehr wichtige Rolle hatten in den Eheverhandlungen. Und es kann auch sein, dass der Abraham sich gedacht hat, jetzt sagen wir mal, sie ist meine Schwester, wenn jemand Interesse hat an ihr, dann muss er zu mir kommen. Und dann kann ich das immer noch aufklären, das Problem. Blöd gelaufen. Seine menschlichen Überlegungen funktionieren überhaupt nicht, denn der Pharao sagt, Verhandlungen hin oder her, das interessiert mich nicht, die nehme ich mir. Mit dem hat er nicht gerechnet, dass jemand kommt. Soldaten, da, zack, weg. Damit hat er nicht gerechnet. Und so bricht das Kartenhaus, das er sich aufgebaut hat, in sich selbst zusammen. An der Stelle müssen wir auch sagen, dass der Pharao sich schuldig gemacht hat, indem er einfach eine Frau nimmt, nach Belieben. Und die Plagen, die ihm dann begegnet sind, sind also nicht ungerecht, sind gerechtfertigt. Die Frage ist eher, warum Abraham, der gelogen hat, nicht dieselben Plagen bekommt. auf das gehe ich dann zum Schluss noch ein, aber das müssen wir uns fragen. Wenn Gott gerecht ist, dann kann er nicht nach Ansehen der Person gehen. Auf der einen Seite der Abraham, ne, da schauen wir, da wollen wir nicht so genau sein, aber bei dem Pharao, da lassen wir die Plagen raus. Die Schönheit Sarahs wird sehr stark betont in diesem Abschnitt und wenn wir die Geschichte genau lesen, dann wissen wir, dass Sarai, wie sie damals noch geheißen hat, um die 67 Jahre alt war. Ich weiß nicht, ob das für einen Mann die Traumfrau ist, zum Heiraten mit 67 Jahren. Und so gibt es natürlich auch viele, die sagen, ja, also dieser Bericht, das ist schon ein bisschen komisch. Aber wir müssen das sehen im Kontext der damaligen Welt, denn die Lebenserwartung von Sarai war 127 Jahre. Sie ist mit 127 verstorben. Sie hat mit 90 noch ein Kind bekommen. Gut, das war ein Wunder Gottes. Aber wir können sagen, sie war eigentlich eine Frau in der Mitte des Lebens. Eine schöne Frau. Eine Frau, eine reife Frau im positiven Sinn. Das sagt man ja auch bei uns so. Eine reife Frau, um nicht sagen zu müssen, sie ist alt. Aber hier meine ich es im positiven Sinn des Wortes, dass sie eine ansehnliche Erscheinung war. Und dann müssen wir auch beachten, dass Abrahams Familie, der ganze Tross, also es gibt Leute, die sagen, Abraham war wie ein Dorf. 2000 Menschen plus minus, die mit ihm herumgezogen sind. Das ist alles seine Sippe. Und das ist für den Pharao sicher auch nicht uninteressant, denn die Machthaber der damaligen Zeit, die haben in ihrem Harem einfach solche Frauen gesammelt, um auch Macht zu demonstrieren. Also das ist durchaus realistisch, wie das hier beschrieben ist. Und nun kommen wir zu den Motiven Abrahams, dass er diesen Schritt geht. Es wird zweimal betont bei Abraham, dass er sozusagen aus selbstlosen Motiven diesen Deal mit seiner Frau gemacht hat. Zweimal. Damit es mir gut geht, nur um deinetwillen, Sarah. Damit meine Seele für dich am Leben bleibt. Ja, wir dürfen das zumindest hinterfragen, wie selbstlos das war. Und Kapitel 20 kommt ja noch einmal eine ähnliche Situation im Leben Abrahams vor. Also ich sage gleich, Kapitel 20 ist der absolute Tiefpunkt im Leben Abrahams. Da verfällt er noch einmal komplett in dieses Muster. Und dort wird dann klipp und klar gesagt, dass Abraham sich das mit seiner Frau schon, bevor sie nach Kanaan gekommen sind, ausgemacht hat, wo er gesagt hat, tu mir doch bitte diesen Gefallen. Mir. Jetzt sagt er, du, es geht nur um dich. Ja. Und die Motive, warum wir etwas tun, vielleicht kennt der eine oder andere das Wort aus Jeremia 17, Vers 9, dass das Herz trügerisch ist. Wer kennt sich damit aus? Ist dort die Frage in Jeremia 17, 19. Wer kennt sich mit meinem Herz aus? Nicht mal ich selbst kenne mich vielfach mit meinem Herzen aus. Und ich lese gerade von Timothy Keller das Buch über Ehe. Und er schreibt dort einen Satz, wo es auch um diesen Egoismus in der Ehe geht, sagt er, wir selbst sind oft die Letzten, die die eigenen egoistischen Motive erkennen. Das ist eine harte Aussage, die uns aber zum Nachdenken bringen soll und er selbst sagt das zeugnishaft. Wenn er so seine Ehe mit seiner Frau Revue passieren lässt, es ist ein Zeugnis von ihm und wir dürfen dieses Zeugnis eines reifen Mannes Gottes ernst nehmen. Also hinterfragen wir unsere Motive. Und das stelle ich hier wirklich in Frage, ob es selbstlose Motive waren, dass er, ich meine, müsste sich einmal in diese Frau versetzen. Das ist furchtbar. Der gibt seine Frau preis, auch wenn er das Ergebnis nicht wollte, Abraham. Ich meine, das ist eine... Das ist eine tiefe menschliche Verletzung für diese Frau. Und das Neue Testament lehrt uns ja, dass wir unsere Frauen lieben sollen wie uns selbst, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Also es ist unglaublich, und so müssen wir als Männer, aber nicht nur in der Ehe, sondern auch sonst, unsere Motive hinterfragen. Also immer wieder... Also hier ist jetzt Abraham derjenige, der behauptet, um Sarais Willen so zu handeln. Dann lesen wir aber auch, dass der Pharao um Sarais Willen den Abraham beschenkt. Man könnte übersetzen, der Pharao sagt, du bist so eine tolle Frau, Sarai. Schau, was ich, wie hoch dein Preis ist. Super. Hat jemand Sarai gefragt? Hat der Pharao Sarai gefragt, ob sie das will? Er geht über ihren Kopf hinweg. Er behandelt sie wie eine Handelsware. Das ist alles andere, als dass man die Bedürfnisse einer Frau stillt. Und dann ist es wunderschön zu lesen, Vers 17, Gott, Jahweh, der Herr, er schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen. Um Sarais Willen. Gott ist der Einzige in dieser Geschichte, der wirklich um das Wohl Sarais besorgt ist. Der ihre Situation sieht als Frau, als Ehefrau. Der weiß, was sie braucht. Der weiß, wo sie hingehört. Und so ist Gott es, der eingreift und die ganze Situation rettet. Es ist das Aber Gottes, sage ich immer wieder, das Aber Gottes. Der Herr Aber schlug den Pharao. Der Herr Aber, das Aber Gottes. Gott greift ein inmitten unseres menschlichen Wahnsinns. Und Gott führt Sarai wieder zurück in ihre Bestimmung, zu der sie bestimmt worden ist, nämlich erstens die Ehefrau Abrahams, aber auch, wir müssen uns vorstellen, dass Abraham aufs Spiel gesetzt hat, dass sie die Mutter Isaaks werden konnte. Furchtbare Situation, Gott hat es im Griff, Gott rettet die Situation. Gott kommt an sein Ziel, trotz der Torheit von uns Menschen, von uns Gläubigen, muss ich hier sagen. Gott bügelt das Fehlverhalten Abrahams aus. Er hat gelogen, er hat betrogen, er hat egoistisch gehandelt. Es ist eine unrühmliche Begebenheit, wer die Bestimmung für Abraham war, dass Gott ihm einen großen Namen machen möchte und dass Gott ihn segnen möchte, damit er zum Segen wird für andere. Der Name Abrahams ist verbrannt. Dort braucht er sich nicht mehr anschauen lassen in Ägypten. Zum Segen ist er auch nicht geworden. Eine unrühmliche Geschichte für Abraham. Gott bügelt die Situation aus. Und jetzt zuletzt die Frage, warum hat Gott den Abraham nicht mit Plagen gestraft wie einen Pharao? Und ich denke, diese Geschichte kann man nur von hinten her beantworten. Und zwar, von hinten her meine ich vom Ergebnis. In Kapitel 15, Vers 6 lesen wir dann, und Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit an. Das ist dieser ganz, ganz berühmte Vers, der zentral ist für unseren Glauben. Das ist der zentrale Vers für die Reformation auch geworden. Gott rechnet Abraham seinen Glauben als Gerechtigkeit an, denn er ist de facto nicht gerecht. Er ist gerichtswürdig. Aber Gott rechnet, Gott ist Mathematiker, er rechnet ihm den Glauben als Gerechtigkeit an. Und auch hier stellt sich die Frage, ist Gott ungerecht, dass er das einfach tut? Und auch hier finden wir die Antwort im Römerbrief, Römer 3, Vers 26, geht genau auf diese Frage ein. Wenn Gott Nachsicht übte, und Gott hat Nachsicht geübt mit Abraham, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen, seinen Glauben auf Jesus setzt. Das Sühneopfer Jesu, das bedeutet, dass Jesus bezahlt hat für die Sünde Abrahams. Deswegen kann Gott den Glauben Abrahams anrechnen als Gerechtigkeit und dadurch ist Abraham ein Gesegneter Gottes. Er ist unter dem Schutz Gottes. Eine gewaltige Aussage. Sonst hätte Gott anders handeln müssen mit Abraham. Kommen zum Schluss, wollen einen Schlussstrich ziehen, ein Resümee ziehen. Das wichtigste Resümee ist das, Gott kommt an sein Ziel. Das ist wirklich das Wichtigste. Gott kommt an sein Ziel, trotz unserer Torheit. Und da meine ich jetzt auch heilsgeschichtlich, dass es einen Isaak gibt und einen Jakob und so weiter. Aber Gott kommt auch mit Abraham an sein Ziel. Es ist ein Glaubensweg, den Abraham geht, Schritt für Schritt, indem er lernen darf. Indem er nicht jetzt zurückgeht nach Kanaan und sagt, so, und jetzt ist es vorbei, das war's. Gott lässt mich fallen. Nein, Gott lässt Abraham nicht fallen, sondern Gott handelt mit Abraham, dass er wachsen darf, dass er geheiligt wird im Glauben. Und wir sehen ja in der ganzen Geschichte eine Entwicklung in seinem Glauben. Und all das macht Gott im Hinblick auf Jesus. Darum ist es die zentrale Frage, glaube ich an Jesus? Dann bin ich geborgen in Gottes Schutz. Dann handelt Gott mit mir und heiligt mich. Denn auch wir bauen Mist. Und damit wir nicht glauben, wir hätten einen Freibrief machen zu können, was wir wollen, möchte ich schon noch ergänzen, dass wir mit den Konsequenzen leben müssen. Auch Abraham musste mit den Konsequenzen seines Handelns leben. Unter anderem hat er ja sehr wahrscheinlich aus Ägypten eine Magd mitgenommen namens Hagar, die in der Geschichte noch eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen wird. Das ist ein Teil der Konsequenzen, mit denen er leben musste, aber auch das unter Gottes Schutz. Damit möchte ich schließen und noch gern beten zum Schluss. Vater im Himmel, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast, das Sühneopfer, sodass wir auch durch den Glauben gerecht gesprochen worden sind, dass du unseren Glauben anrechnest als Gerechtigkeit, dass du uns als Gläubige, als Söhne und Töchter, als Kinder Gottes betrachtest. Herr, wir wollen zu dir kommen, immer wieder neu sagen, Herr, führe und leite du uns im Glauben. Lass unseren Glauben wachsen, bitte. Herr, lass uns zu deiner Ehre leben, sodass die Bestimmung, zu der du uns bestimmt hast, dass wir sie erfüllen dürfen. All das legen wir dir jetzt hin und bitten um deinen Segen. Amen.